Aleph Doan liest Liebesbriefe berühmter Frauen und Männer.
Rosa Luxemburg an Leo Jogiches. Die geheime Liebe zweier Revolutionäre. Beide sterben in Deutschland durch Staatsmacht. Zürich, 16. Juli 1897. Nein, ich kann nicht weiterarbeiten. Dauernd lenkt mich der Gedanke an dich ab. Ich muss dir ein paar Worte schreiben. Teuerster, Liebster, du bist jetzt nicht bei mir und meine ganze Seele ist erfüllt von dir. Sie umarmt dich. Dir erscheint es sicher ungeheuerlich, vielleicht komisch, dass ich dir diesen Brief schreibe. Wir wohnen 10 Schritte voneinander entfernt. Wir sehen einander 3-mal täglich. Übrigens, ich bin doch nur deine Frau. Wozu also diese Romantik? Nachts an den eigenen Mann Briefe schreiben. Ach, mein Goldener, mag es doch der ganzen Welt komisch erscheinen, nur nicht dir. Lies wenigstens du diesen Brief mit Ernst und mit Herz, mit dem Gefühl, mit dem du meine Briefe damals in Genf gelesen hast, als ich noch nicht deine Frau war. Denn ich schreibe ihn mit dem gleichen Gefühl wie damals. Und genauso drängt meine ganze Seele zu dir. Und genauso überströmen die Augen mir vor Tränen. Hier lächelst du sicher, mich kann auch jetzt die geringste Kleinigkeit zu Tränen rühren. Gio, Gio, mein Lieber, weißt du, warum ich dir einen Brief schreibe, statt mündlich all das zu sagen? Weil ich es nicht mehr verstehe, weil ich es nicht mehr vermag, mit dir von diesen Dingen so ungezwungen zu sprechen. Ich bin jetzt empfindlich und misstrauisch wie ein Hase. Die kleinste Geste von dir oder ein belangloses Wort pressen mir das Herz zusammen und verschließen den Mund. Ich kann nur dann so offen mit dir sprechen, wenn ich mich von einer warmen, vertrauensvollen Atmosphäre umgeben fühle und diese pflegt jetzt so selten bei uns zu sein. Sieh, heute floss ich von einem so seltsamen Gefühl über, das diese paar Tage der Einsamkeit und des Nachdenkens in mir geweckt haben. Ich hatte dir so viele Gedanken mitzuteilen, du aber warst zerstreut, lustig und meintest, du bräuchtest keine Physik, das heißt gerade alles das, was mich in diesem Augenblick erfüllte. Das hat mir so wehgetan, aber du hast gemeint, ich wäre ganz einfach unzufrieden, weil du eilig aufbrichst. Ich hätte mich vielleicht auch zu diesem Brief jetzt nicht aufgerafft, aber mir hat das bisschen Gefühl Mut gemacht, das du mir beim Abschied entgegenbrachtest. Ein Dufthauch der Vergangenheit kam mich an jener Vergangenheit in Erinnerung, an welche ich jede Nacht vor dem Einschlafen in den Kissen in Tränen fast ersticke. Mein Teurer, mein Lieber, deine Augen suchen sicherlich schon ungeduldig, worauf will sie denn nun hinaus am Ende? Weiß ich, was ich eigentlich will? Ich will dich lieben, will, dass zwischen uns diese weiche, zutrauliche, ideale Atmosphäre herrscht, wie sie in jenen Zeiten war. Du, mein Lieber, begreifst mich oft zu oberflächlich. Du denkst, dass immer deshalb ich schmolle, weil du weggehst oder dergleichen. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass mich das tief schmerzt, dass unser Verhältnis für dich etwas rein Äußerliches ist. Oh, sag nicht, mein Lieber, dass ich das nicht verstehe, dass es nicht in der Weise äußerlich ist, wie ich denke. Ich weiß, ich verstehe, was das bedeutet. Ich verstehe das deshalb, weil ich fühle. Früher, wenn du mir davon sprachst, so war das für mich ein leerer Klang. Jetzt ist es harte Wirklichkeit. Oh, ich spüre sehr gut diese Äußerlichkeit. Ich spüre sie, wenn ich sehe, wie düster du bist und dich schweigend mit irgendwelchen Sorgen oder Unannehmlichkeiten selbst herumplagst und dein Blick mir sagt, das ist nicht deine Sache, kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich spüre sie, wenn ich sehe, wie du, wenn wir irgendeinen größeren Streit hatten, diese Eindrücke in dir verarbeitest und über unsere Beziehung nachdenkst und zu irgendwelchen Schlüssen gelangst und irgendwelche Entschlüsse fasst und mit mir auf irgendeine Weise verfährst und ich außerhalb all dessen bleibe und nur mit meinem eigenen Hirn überlegen kann, was und wie du denkst. Ich spüre sie nach jeder Vereinigung, wenn du mich beiseite schiebst und dich verschlossen an die Arbeit machst. Ich spüre sie schließlich, wenn ich in Gedanken mein ganzes Leben, meine ganze Zukunft umfasse, die sich mir darstellt wie eine Gliederpuppe, die durch einen äußeren Mechanismus zum Strampeln gebracht wird. Mein Teurer, mein Lieber, ich beklage mich nicht. Ich will nichts. Ich will nur, dass du nicht jedes Weinen von mir als Weiberszenen auffasst. Weiß ich es überhaupt? Ich bin sicherlich sehr, vielleicht am meisten schuld daran, dass zwischen uns kein ausgeglichenes und warmes Verhältnis herrscht. Aber was kann ich tun? Ich kann nicht meine Verhaltensweise beherrschen. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nicht imstande, die Lage zu erfassen. Ich bin nicht imstande, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich bin nicht imstande, dir gegenüber eine bestimmte Haltung einzunehmen. In jedem Augenblicke verhalte ich mich so, wie es mir die Eingebungen diktieren, so wie sich in meiner Seele viel Liebe und Leid ansammelt, werfe ich mich dir an den Hals, so wie du mich durch Kälte beleidigst. Zerreißt es mir die Seele und ich hasse dich. Ich könnte dich umbringen. Mein Goldener, du kannst doch verstehen und nachdenken. Du hast es stets für dich und für mich getan in unserem Verhältnis. Warum willst du es jetzt nicht mehr mit mir zusammentun? Warum lässt du mich allein? Ach, mein Gott, ich wende mich so an dich. Dabei ist es vielleicht wahr, was mir immer häufiger so scheint, dass vielleicht du mich schon nicht mehr so liebst? Wahrlich, wahrlich, ich fühle das so oft. Bei mir findest du jetzt alles so schlecht und hässlich. Du empfindest kaum das Bedürfnis, die Zeit mit mir zu verbringen. Übrigens, weiß ich denn, was mir diese Gedanken aufdrängt? Ich weiß nur, wenn ich so meine Gedanken schweifen lasse, wenn ich alles in allem mir vorstelle, so sagt mir etwas, dass du jetzt weit glücklicher wärest, wenn das nicht wäre, dass du lieber irgendwo davonlaufen und das ganze Geschäftliche loswerden möchtest. Oh, mein Lieber, ich verstehe das vollkommen. Ich sehe, wie wenig Klarheit für dich in diesem Verhältnis ist, wie ich an deinen Nerven zerre mit diesen Szenen, diesen Tränen, diesen Kleinigkeiten, sogar mit diesem Unglauben an deine Liebe. Ich weiß es, mein Goldener, und wenn ich daran denke, so möchte ich gern irgendwo sein, beim Teufel oder am besten nicht sein. Dieser Gedanke schmerzt mich so, dass ich mich in dein reines, stolzes, einsames Leben mit meinen Weibergeschichten, mit meiner Unausgeglichenheit, mit meiner Unordentlichkeit hineingedrängt habe. Und wozu? Wozu zum Teufel? Ach Gott, wozu davon sprechen? Zwecklos. Mein Lieber, du wirst wieder fragen, worauf ich denn hinaus will. Nichts. Nichts, mein Teurer. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich mit meiner Person nicht so blind und gefühllos quäle. Ich will, dass du weißt, dass ich oft und bitter aus diesem Grund weine. Und doch wieder, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten, wie ich mir helfen soll. Mal denke ich, es wäre am besten, dich so selten wie möglich zu sehen. Ein andermal wieder springe ich auf und möchte alles vergessen und mich dir in die Arme werfen und mich ausweinen. Dann wieder kommt dieser verfluchte Gedanke und flüstert mir zu: Lass ihn in Ruhe. Er erträgt das alles nur noch aus Taktgefühl. Und zwei, drei Kleinigkeiten bestätigen gerade das. In mir steigt Hass auf und ich möchte dich quälen, dich beißen, dir zeigen, dass ich deine Liebe nicht brauche, dass ich auch ohne dich fertig werde, dann wieder quäle und gräme ich mich allein. Und so geht es stets im Kreise, im Kreise. Wie viele Dramen, nicht wahr? Langweilig, immer ein und dasselbe. Und ich habe ein solches Gefühl, als hätte ich nicht einmal den 10. Teil von dem gesagt und gar nicht das gesagt, was ich wollte. Wann wäre gerecht die Zunge der Stimme, die Stimme dem Gedanken? Wo hielte je den Blitz des Gedankens das Wort in Schranken? Nun, lebe wohl. Ich bedauere schon beinahe, dass ich geschrieben habe. Vielleicht wirst du böse sein. Vielleicht wirst du lachen. Oh nein, lache nicht. Gio Gio, Gio Gio. Franz Kafka an Felice Bauer. Zweimal verloben sie sich, zweimal lösen sie ihre Verlobung wieder auf. Eine kurze, aber intensive Beziehung zwischen Berlin und Prag. Prag, 14. November 1912. Liebste, lass dich nicht stören. Ich sage dir bloß gute Nacht und habe deshalb mitten auf einer Seite mein Schreiben unterbrochen. Ich habe Angst, dass ich dir bald nicht mehr werde schreiben können, denn um jemandem schreiben zu können, muss man sich doch vorstellen, dass man sein Gesicht vor sich hat, an das man sich wendet. Und vorstellbar ist mir dein Gesicht sehr gut, daran würde es nicht scheitern. Aber die noch viel stärkere Vorstellung fängt immer häufiger an, mich zu halten, dass mein Gesicht auf deiner Schulter liegt und dass ich mehr erstickt als verständlich zu deiner Schulter, zu deinem Kleid, zu mir selbst rede, während du keine Ahnung haben kannst, was dort gesprochen wird. Schläfst du jetzt oder liest du noch, was ich verurteilen würde? Oder bist du gar noch auf einer Probe, was ich schon gar nicht hoffen will? Es ist nach meiner immer bummelnden, aber niemals verdorbenen Uhr in 7 Minuten 1 Uhr. Merke, du musst mehr schlafen als andere Menschen. Denn ich schlafe ein wenig, nicht viel weniger als der Durchschnitt. Und ich weiß mir keinen besseren Ort, um meinen ungenützten Anteil am allgemeinen Schlaf aufzubewahren, als deine lieben Augen. Und bitte keine wüsten Träume. Ich mache in Gedanken einen Rundgang um dein Bett und befehle Stille. Und nachdem ich ihr Ordnung gemacht und vielleicht noch einen Betrunkenen aus der Emanuel-Kirchstraße gedrängt habe, kehre ich, ordentlicher auch in mir, zu meinem Schreiben oder vielleicht gar schon zum Schlaf zurück. Schreib mir doch immer, Liebste, was du zur beiläufigen Zeit meiner Briefe beiläufig gemacht hast. Ich werde danach meine Ahnungen kontrollieren. Du wirst nach Möglichkeit die Tatsachen meinen Ahnungen nähern und wäre es dann so unglaublich, dass sie beide endlich nach vielen Proben zusammentreffen und eine einzige große Wirklichkeit werden, deren man immer sicher ist. Jetzt schlägt es also eins vom Turm, genau nach der Prager Zeit. Adieu, Felice, adieu. Wie kamst du zu dem Namen? Und flieg mir nicht fort, fällt mir irgendwie ein, vielleicht durch das Wort Adieu, das solche Flugkraft hat. Es müsste ja, denke ich mir, ein ausnehmendes Vergnügen sein, in die Höhe wegzufliegen, wenn man dadurch ein schweres Gewicht loswerden kann, das an einem hängt, wie ich an dir. Lass dich nicht verlocken durch die Erleichterung, die winkt. Bleib in der Täuschung, dass du mich nötig hast. Denke dich noch tiefer hinein. Denn sieh, dir schadet es doch nichts. Willst du mich einmal los sein, so wirst du immer genug Kräfte haben, es auch zu werden. Mir aber hast du in der Zwischenzeit ein Geschenk gemacht, wie ich es in diesem Leben zu finden auch nicht geträumt habe. So ist es. Und wenn du auch im Schlaf den Kopf schüttelst. Franz.